Während ich hier gerade ganz gemütlich auf dem Sofa saß und meinen Kaffee getrunken habe, wurde ich aus allen Gedanken gerissen, als ich plötzlich auf mein Handy schaue und sehe, Tyler Huntley, der Backup-Quarterback der Ravens, der in der Saison 2 Touchdowns und 3 Interceptions geworfen hat, wurde für den Pro Bowl nachnominiert. Hat.
Ja gut, wer kann, der kann.
Ich würde sagen, ich glaube, er ist der Einzige, der noch Zeit hat, oder was?
Das wird's sein.
Für diese Spielchen da halt, ne? Eli gegen Peyton.
Ich bin mir so gut wie sicher, dass das der Grund ist. Ja? Deswegen gibt es ja auch immer den Grund All-Pro und Pro. Ja? Also Pro ist schon sehr verwaschen mittlerweile, ja. Wenn dann die ganzen Jungs nicht mehr hinwollen, die großen Stars, dann kommen dann irgendwelche Nachrücker, die tatsächlich eigentlich in Anführungsstrichen nicht in den Pro Bowl gehören. Also wenn du
All-Pro-Team bist, All-Pro-Team ist... Es wird jetzt aber in seiner Vita stehen, dass er beim Pro Bowl war, oder?
Ja, natürlich.
Was ja eigentlich immer gut aussieht.
Ja, aber jeder weiß ja warum. Ne? Das wird ihm auf jeden Fall keinen besseren Vertrag bringen. Also All-Pro, das ist das, woran alle gemessen werden. Das sind die 11 Offense- und die 11 Defense-Spieler, die die Besten der Saison waren. Das sind die All-Pros.
Ja. Und wisst ihr was? Wir drei gehören auf jeden Fall dieses Jahr zu All-Pros der Podcast-Riege. Also lasst uns starten.
Yes, baby.
Quarterback Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominics.
Und damit herzlich willkommen zu Quarterback Sneak, dem NFL-Podcast, präsentiert von Focus Online, Footballer, Touchdown 24, Sports Illustrated. Und ran mit mir, Dominik Rosing, und mit meinen beiden Lieblingskollegen Jan Stecker und Dominik Wildegans. Moin, moin.
Du hast keine anderen Kollegen.
Moin. Nicht, das stimmt. Trotzdem mag ich euch sehr.
Wir sind das Schnitzel, das deine Mutter dir um den Hals hing, damit die Hunde mit dir spielen.
Ja.
Okay, jetzt kommt ihr mir so, oder was? Boah, das ist... Ne, dann lobt man euch
zwar
einmal
alt, aber,
ein Kompliment
aber
und kriegt alter, sowas zurück. Ne?
Das ein ist, alter Schenkelklopfer, aber ich finde die trotzdem gut.
Aber rhetorisch hervorragend vorgetragen.
Ja.
Ne? Gut, danke.
Toll. Super.
Ja. Das hat ja keiner im Vorgespräch mitgekriegt. Eigentlich hätte ich ja den Stecker dissen müssen, wie er mich hier erstmal abgegrätscht hat von hinten, als er hier in den Call reinkam. Blutgrätsche.
Ja, wir lieben uns einfach. Das merkt man immer wieder.
Ich habe nur ein bisschen auf sein verwaschenes Aussehen verwaschenen Aussehen rumgeritten.
Für jedes das machst graue du aktuell öfters, ne? Letzte Folge war ich dran, diesmal
ja,
Domi.
Ja, für jedes graue Haar, das er kriegt, macht er eine Blutgrätsche.
Hm? Ab und zu ist das ist Quarterback-Style, weißt du? Wir sind alles kleine, arrogante Drecksäcke.
Nee, dann wärst du ein Cornerback.
Gerne mal einen raushauen.
Dann wärst du ein Cornerback.
Dann wäre ich Eli Apple, der faule Apfel.
Eli Apple, ja, genau. Oder das Empire State Building.
Oder so.
Weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt.
Nee.
Empire State Building in New York, Manhattan, hat den Eagles in grün, hat das Empire State Building in grün und weiß angeleuchtet, hat den Eagles gratuliert zum Super Bowl-Einzug.
Das ist ja so schleimig.
Das ist aber nett. Da war, glaube ich, ein Jets-Fan und kein Giants-Fan, oder?
Es ist auf jeden Fall eskaliert in New York. Es ist sogar ich glaube, die Times hat sogar was drüber geschrieben, was das für eine Frechheit ist.
Weil sie scheiße fanden, natürlich.
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 Ganz New Yorker ist, sag mal, das ist der Erzrivale.
Das ist der Erzfeind. Du kannst denen doch nicht gratulieren zum Sieg.
Ja, habt ihr einen Dachschaden.
Das ist keine Größe, das ist einfach Dämlichkeit.
Stecko, erzähl mal kurz. Du hattest Sonntag deinen letzten Auftritt im RAN-Studio. Es war noch nicht dein letzter Auftritt für RAN.
Oh,
der kommt
ja
in 2 Wochen, aber jetzt im Studio in Unterföhring in München. Erzähl mal, wie war es für euch da in der ProSieben-Redaktion? Flossen die Tränen bei euch?
Nicht so wie bei Carsten, aber wir waren auch wehmütig auf jeden Fall. Das steht mal fest. Wir waren wirklich alle sehr wehmütig. Wir wussten, es wird the last Dance im Studio. Und es waren tatsächlich auch die uns schon jahrelang begleitet haben, die da hinter der Kamera standen und am Ton und in der Regie und in der Redaktion. Und das war schon für alle... Klar, das hast du während dem Spiel nach hinten geschoben, aber als es dann vorbei war, war es tatsächlich, das war schon traurig.
Ne? Ja, weil wenn du dann auf einmal alles abgebaut wird. Ne?
Du verabschiedest dich halt und viele von denen siehst du nie wieder. Also von daher war das schon nach 10 Jahren was Besonderes. Es waren jetzt keine 10 Jahre da im Studio, aber seit 2015 waren wir ja dann doch alle zusammen und das sind immer die gleichen geblieben. Also es kamen wenig Leute neu dazu. Das ist eigentlich wirklich noch die Truppe, mit der wir angefangen haben. Deswegen, ja, das war ein bisschen wehmütig.
Ja, das glaube ich. Aber einen großen Auftritt habt ihr noch.
Ja, das ist natürlich, da sind ja auch nochmal viele Leute dabei. Deswegen genieße ich das ja auch so, wenn ich jetzt nach Las Vegas fliege, schon mal mit der kleinen Truppe und dann den Pro Bowl mache und dann von da aus dann fahren wir mit dem Auto nach Glendale und werden dann eine tolle Woche haben. Nochmal alle zusammen und die meisten hängen den Montag auch noch dran danach, sodass wir eine schöne Abschlussfeier machen können mit allen. Da wird es dann richtig, da wird es Tränen geben ohne Ende. Da bin ich mir sicher.
Das glaube ich. Ich war auch beim anderen Podcast noch zu Gast, das muss ich noch einmal hier kurz erzählen, nämlich bei 55 Country.
Wie?
Ich bin euch fremdgegangen, es tut mir leid. In 55 Countries, also wer gut in Erdkunde und Mathe ist, der weiß natürlich, dass es sich bei diesen 55 Ländern um den Kontinent Afrika handelt.
Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
Weil die wunderbare Stimme, die aufmerksam unter euch, die haben sie bestimmt erkannt, denn das war nämlich Luisa Pfeifenschneider, die auch unseren Jingle eingesprochen hat. Also hier erstmal liebe Grüße. Und ihr fragt euch natürlich, was mache ich jetzt in einem Afrika-Podcast?
Also ich frage mich nicht, ehrlich gesagt.
Du nicht? Okay.
Was du in deiner Freizeit in Afrika machst, will ich gar nicht wissen. Verstehst du?
Und du schreibst mir alle 2 Sekunden. Was machst du gerade? Wo bist du gerade? Woran denkst du gerade?
Weil ich sicher sein will, dass du mir nicht über den Weg läufst, je nachdem, wo ich gerade bin.
Wir sind hier im Football-Podcast, kein Comedy-Podcast, ne, Leute?
Was denn?
Ja, okay.
Auf jeden Fall, dieser Podcast, der wird auf jeden Fall noch professionell geführt, nämlich von meinem sehr, sehr guten Kumpel Julian Hilgers. Und der hat mit mir über die NFL gesprochen. Also die Liga investiert ja seit letztem Jahr massig in die Entwicklung dort, hat mehrere Events in Kenia, Nigeria, Ghana, Südafrika geplant und auch bereits schon umgesetzt. Und wir sprechen eben über die Ziele der NFL dort und welche Rolle afrikanische Spieler auch jetzt schon in der Liga spielen. Zum Beispiel Nigeria stellt die meisten nicht-amerikanischen Spieler, das wissen, glaube ich, die wenigsten hier. Und für alle, die vom afrikanischen Kontinent fasziniert sind, dem kann ich den Podcast echt nur ans Herz legen. Viele spannende Themen, sowohl gesellschaftlich als auch politisch, journalistisch exzellent aufbereitet. Also hört da mal rein. Ich packe noch ein paar Infos in die Shownotes. Also große Empfehlung hier nochmal von mir. Soweit dazu. Lasst uns jetzt über Football sprechen, oder? Und über die Conference Games.
Yes, baby.
Weil wir wissen nun, wer am 12. Februar in Phoenix, Arizona im Super Bowl steht und wer dort um die Vince Lombardi Trophy spielen wird. Es sind die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles, die beiden First Seed der Conferences, 2 absolute Schwergewichte und damit ein wirklich tolles Duell. Wir können uns da auf ein sportlich hochklassisches Spiel freuen. Domi, du hast nur wenig Zeit, du musst gleich schon wieder los. Deswegen erzähl doch mal, wie du die Conference Games gesehen hast aus deiner Sicht. Giants-Fan natürlich frustrierend, wenn der große Rivale jetzt so überragend in den Super Bowl einzieht.
Ja, also ich glaube, ich sehe es da ähnlich wie ganz viele oder viele sind es ähnlich wie ich oder wie ihr. Das war viel zu deutlich, das erste NFC-Game. Also das war relativ schnell erledigt. Es kam mir ein bisschen vor, Déjà-vu wie Giants gegen Eagles. Also die sind einfach über die Niners drüber gewalzt. Hat natürlich auch viel damit zu tun, dass Purdy sich so schwer verletzt hat, wie wir jetzt erfahren haben, 6 bis unbestimmte Zeit raus, mindestens 6 Monate. Richtig üble Verletzung. Das hat natürlich das ganze Ding gebrochen, ne? Also da mit dem vierten Quarterback dann zu spielen, da war gar nichts eingespielt, auf das war wirklich keiner eingestellt. Du hast auch richtig den Knick gemerkt bei den Niners. Ich dachte eigentlich, als McCaffrey dann den Touchdown macht, dachte ich, oh, jetzt könnte sich das Momentum drehen, aber die wie Jan ja letzte Woche, jetzt muss ich ja mal Jan recht geben, da habe ich ja ein bisschen gefeixt mit ihm, aber diese Lines sind, das ist unfassbar. Also diese D-Line, das ist wirklich brutal. Also was da angeflogen kommt, du wehrst 2 ab, dann kommen 3 andere. Ja? Also du hast keine Chance gegen die Line und dann ist es ja nicht so, dass dann irgendwelche Fliegenfänger auf Cornerback stehen oder tief stehen, sondern die sind ja genauso so Ballhunter, die dann das Ding abfangen können. Also das ist wirklich ein brutales, komplettes Team. Dann haben sie noch in der Offensive, sind sie variabel. Also das wird ein ganz schön knackiger Super Bowl. Also da sind die Chiefs für mich ganz, ganz sicher kein Favorit. Also das ist, glaube ich, ein 50-50-Game. Aber da kommen wir nachher noch drauf. Aber ich bin auch als Giants-Fan, muss ich sagen, Hut ab. Und ich ziehe den Hut vor Howie Roseman, das habe ich schon mal gesagt. Was der, nachdem er Super Bowl gewonnen hat mit irgendeinem Team, dann zerpflücken sie ihm die Franchise und der baut nach 3-4 Jahren wieder so ein Raketenteam auf. Das ist für mich der beste GM der ganzen Liga. Also der Roster ist auch so tief, da können sich zwei verletzen, dann kommen die nächsten zwei, da merkst du keinen Unterschied. Hut ab, wirklich Hut ab vor den Eagles. Ich habe die nicht so stark eingesetzt, aber das ist wirklich ein Überteam dieses Jahr. Ja.
Also dein innerer Albtraum wird wahr, in dem ein großer Division-Rivale im Super Bowl steht. Meiner wird's auch, denn die Chiefs haben es mal wieder geschafft und sind dort auch hochverdient natürlich. Domi, was sagst du zu dem Spiel? Das war ja deutlich spannender und echt auf der Kippe.
Ja, da habe ich das Gefühl gehabt, dass Mahomes alle ein bisschen veräppelt hat. Ne? Weil, also ich hatte einen verstauchten Knöchel. Jan, vom Fußball hatte ich mal einen, ich konnte da nicht drauf treten. Also ich konnte nicht mal laufen mit einem gestauchten Knöchel. Und er hatte eine schwere Knöchelstauchung. Also entweder haben die ihm, ich weiß nicht, Pferdebetäubungsmittel in den Fuß gespritzt oder irgendwas gegeben. Das kann im Leben keine starke Verstauchung gewesen sein.
Das weiß ich nicht. Also da würde ich, glaube ich, zwischengrätschen, weil gerade in der zweiten Halbzeit, also erste Halbzeit gebe ich dir recht, da sah er wie der normale Patrick Mahomes aus und hat sich echt gut bewegt. Aber gerade in der zweiten Halbzeit, da hatte er ja diesen einen Rollout auf die linke Seite oder ein Scramble war das erstmal raus und hat dann auf die gegenüberliegende Seite geworfen und hat dann quasi den kompletten Druck auf seinen rechten Knöchel gehabt und danach...
Ja, aber das ist eine Bewegung, weißt du? Das ist eine, also normalerweise... verstauchter Knöchel, da trittst du gar nicht drauf. Ja, da kannst du nicht drauf treten, geschweige denn rennen. Ja?
Ich meine, der wurde ja natürlich krass getaped, dieses Bein, das wurde komplett stabilisiert. Er hat wahrscheinlich irgendwelche Mittel bekommen, Tabletten, Spritzen, allen drum und dran. Eric Bieniemy, der Offensive Coordinator, hat ja auch schon Tage davor gesagt, das, was der gerade nimmt, das will ich auch haben. So in die Richtung. Aber man hat es, vor allem in der zweiten Halbzeit, da war Patrick Mahomes echt angeschlagen und lief wirklich auf Krücken. Also der Mann hatte dann seine Probleme und war dann ja auch wieder dieser klassische Pocket-Passer. Der hat sich dann selten bewegt und deswegen war die Offense auf einmal richtig stumpf. Ne? Also nicht nur, weil die ganzen Waffen gefehlt haben, sondern auch, weil er nicht mehr so spielen konnte, ja. Weil er dann an sich Schmerzen hatte und immer wieder am Humpeln war.
Also ich glaube, es, also um das nochmal zum Spiel zu kommen, es war jetzt nicht unbedingt mega verdient, ja. Ich glaube, das Problem war, dass die Bengals diesmal die Fresse zu arg aufgerissen haben vor dem Spiel, ja. Mit Burrowhead hat einer der Corners hinten gesagt, das ist nicht Arrowhead, sondern Burrowhead. Ich weiß, und es kam ja dann auch, dass die Aussage in der Kabine abgespielt wurde bei den Chiefs. Was meinst du, was da abging in der Kabine, ja? Der Major von Cincinnati hat noch eine große Fresse gehabt, dass die Chiefs ja gewinnen. Das hat denen alles in die Karten gespielt. Ja.
So, Eli Apple hat sich auch noch mehr mit den Bildspielern angelegt, als dass er sich aufs Spiel gegen die Chiefs konzentriert.
Ja, das war ein bisschen zu große Klappe. Hätten sie mal alle so gemacht wie Joe Burrow, nämlich die Klappe gehalten, einfach gut spielen, dann wäre das was geworden. Am Ende kann man jetzt drüber streiten, ne? Also ich weiß nicht, in dem letzten Play, wo Mahomes dann auf einmal scrambled, weiß nicht, wie viele Holdings das war von der O-Line.
Gegen zwei. Den
Chiefs. Also zwei waren es mit Sicherheit, wenn du es hart nimmst, sind es drei. Ja. Wo es dreimal Holding ist, das ist eine Strafe, dann ist das Ding die Overtime. Wie es dann ausgeht, ja. Weiß keiner. Das war schon eine harte Nummer. Jetzt sind es halt wieder die Chiefs. Aber es könnte kein, also von der Super Bowl Offensivpower könnte es keine bessere Begegnung geben. Ja.
Stecko, wir beide reden jetzt noch in allen Details über diese beiden Spiele. Domi, hast du noch ein bisschen Zeit und bleibst noch? Oder
ich lausche euch noch kurz zu. Ich möchte noch kurz wissen, was Stecko hat. Das ist die Meinung,
okay. Noch nicht. Und wenn du noch was zu melden hast, dann zeig schnell auf und grätsch dazwischen.
Ja, genau.
Gut, Stecko, lass uns starten. Eagles gegen San Francisco 49ers, das erste Spiel 31-7. Am Ende wurde es recht deutlich. Lass uns mal kurz mit den Niners starten, weil... Müssen wir hier über die Tiefe im Quarterback-Room sprechen? Haben Sie da ein Problem?
Ich sag mal so, lass uns über die Niners reden. Aber vorher will ich noch sagen, für mich war es so ein bisschen ein trauriges Spiel, weil es einfach kein Wettkampf war. Ja. Durch die Verletzung von Brock Purdy, von der wir ja damals noch gar nicht wussten oder Sonntag noch nicht wussten, wie schlimm es ist. Und dann Josh Johnson, der sich dann auch noch verletzt, Gehirnerschütterung, da muss wieder Purdy rein und jeder weiß, der kann nicht passen, der kriegt höchstens 2-3 Yards-Pässe hin oder 4-5 Yards-Pässe, weil er, wenn er seinen Arm nicht sonderlich, am besten hätte er mit links geworfen, ehrlich gesagt, dann hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht. Aber du hast sofort gesehen, da ist nichts. Und das haben natürlich die Eagles auch sofort gesehen, die dann auch dementsprechend nur gegen Lauf gespielt haben. Deswegen gar keine Chance für die 49ers. Das ist so, als wenn du ins Kino gehst und freust dich total darauf, diesen Film zu sehen, von dem alle sagen, wie geil er ist. Und dann kommt einer und verrät dir das Ende vorher. Und du sitzt den ganzen Film da und weißt sowieso, wie er ausgeht. Also so ungefähr habe ich mich gefühlt bei dem Spiel. Das fand ich traurig. Ich glaube, dass die Eagles trotzdem eine große Chance gehabt hätten, zu gewinnen, auch ohne diese Verletzung. Die Chiefs. Die Eagles. Weil,
die Eagles, okay.
Wie du gesagt hast, Mörder Offense Line, Mörder Defense Line, Brandon Graham, Hassan Reddick, einfach unfassbarer Typ. Ah. 70 Sacks vor der Saison, 15 mehr als jeder andere Club in der NFL. Das ist schon eine Hausnummer. Die werden auch im Super Bowl mit für mich ein kleiner Favorit sein. Aber ich fühlte mich traurig, weil es einfach ein Spiel war, das nicht mal ansatzweise das am Ende gezeigt hat, was es hätte sein können, weil ich glaube, die 49ers als beste Defense der Liga, die haben schon alles gegeben, aber wenn du ständig in irgendeiner Feldposition ungünstigen gegen die spielst und dann kommt irgendwann bist du auch gefrustet und weißt, wir verlieren das Ding. Es war schade, war wirklich schade. Die Niners haben viel gegeben, aber ich glaube tatsächlich, dass auch die Defense dann irgendwann wusste, die können das ist. Wir haben einfach keine Chance heute. Und dann ist ja auch Nick Bosa, hat sich dann auch leicht verletzt, war auch nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte. Das war ein gebrauchter Tag für die 49ers. Sie praktisch von dem Moment an, in dem sich Purdy verletzt hat, wussten die eigentlich, das Ding ist durch. Vielleicht nicht von dem Moment an, aber hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert. Weil auch Josh Johnson 0,0, das verstehe ich auch nicht, warum die 49ers, vielleicht haben sie es ja auch gemacht, weiß man ja nicht, ihn nicht mehr haben, auch mit der ersten trainieren lassen, weil du musst immer damit rechnen, dass dein Quarterback dich verletzt, auch wenn er jung ist und 22 Jahre alt. Haben sie nicht gemacht, offensichtlich, oder nicht genug vielleicht, weil der war ja völlig überfordert.
Ja, ich meine, wie groß ist das Pech einer Franchise, wenn sich während deiner Saison ist man dein Quarterback Nummer 1 verletzt in Trey Lance, dann dein Quarterback Nummer 2 mit Jimmy Garoppolo, dann kommst du schon mit deinem dritten Quarterback in die Playoffs, der sich als absoluter Glücksfall erweist, verletzt sich dann auch noch direkt im ersten Viertel des Spiels und damit nicht genug, auch der Ersatzmann Josh Johnson ist dann irgendwann raus mit der Verdacht auf Concussion, also. Und Josh Johnson, der wurde ja auch schon nur wegen der Verletzung der ersten beiden verpflichtet während der Saison. Der ist ein absoluter Vorzeige-Journeyman. Er hat gefühlt schon überall gespielt, meistens auch direkt in zwei Teams in einer Saison. Dominik, du zeigst gerade auf, du willst wieder mitreden?
Ja, ich wollte nur als Abschluss, bevor ich gehe, was sagen. Es gab heute, natürlich, hatte ich schon lange nicht mehr, NFL-Memes.
Das hast du jede Folge.
Ach, Quatsch.
Natürlich.
Hat gepostet, ein Quarterback bei Kyle Shanahan bei den Niners zu sein, ist wie, wenn du mitspielst bei Final Destination. fand ich eigentlich sehr passend.
Gemein, aber passend.
Aber es ist wahr. So, das war mein Abschlusswort, Leute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Danke.
Und redet mir keinen Scheiß, ne? Jetzt, wenn ich weg bin, kriege ich wahrscheinlich
auf jeden Fall.
Ich guck mal, wie viele Minuten ich morgen reinskippe, wenn die Lester-Horde wiederkommt.
Hm? Ich schau mal. Mach's gut.
Alles klar. Ciao, ciao.
Tschüss.
So, zu Johnson nochmal. Ich meine, seine Rolle in der Liga, die ist ja relativ klar. Der ist jetzt seit über, ich glaube, 15 Jahren in der NFL und wir wissen an diesem Punkt, was für ein Spieler er ist und was für ein Typ er ist. Er hat seine Rolle in der Liga, er kennt eben, weil er bei so vielen Teams ist, viele Schemes, er kennt viele Coaches und kann daher im Training sehr, sehr gut den Quarterback der gegnerischen Offense spielen. Also wenn es eben um die Duelle mit der eigenen Defense geht. Er selbst ist natürlich kein überragender NFL-Quarterback. Das ist er nicht, sonst hätte er schon längst irgendwann mal die Chancen gehabt. Das wissen wir an diesem Punkt. Und trotzdem, du sagst es, es ist halt schwierig im Training. Ne? Wie geht man mit solchen Situationen um? Wie viel trainiert man? Ich weiß nur, dass Kai Juszczyk der Notfall-Quarterback war auf dem Start.
Yes, der Fullback, Wahnsinn.
Es gab dann ja kurz, nachdem sich Johnson verletzt hat, diese ulkige Szene mit Christian McCaffrey, der dann schon den Helm bekommen hat, wo er dann Funkkontakt über zum Offensive Coordinator und zu Shannon hätte. Dann wurde er doch ausgetauscht und dann kam ja doch noch Purdy wieder zurück, der aber ganz offensichtlich nicht mehr in der Lage war, den Ball zu werfen. Heute wissen wir, er hat sich ein Seitenband im Ellbogen gerissen, wird jetzt auf jeden Fall auch bis zu 6 Monate ausfallen, Domi hat schon gesagt. Also damit kannst du natürlich den Ball nicht werfen und es wurde nur noch gelaufen, das war sehr, sehr vorhersehbar und das ging so in der Defensive Line, die dann natürlich damit rechnet, dass du nur noch läufst. war eigentlich nicht mehr viel zu holen. So kannst du das Spiel nicht gewinnen. Es ist natürlich jetzt müßig, darüber zu diskutieren, wie das Spiel mit einem fitten Purdy verlaufen wäre. Am Ende lief es, glaube ich, einfach wie Murphys Gesetz. Alles, was passieren konnte, passierte auch. Oder wie es auf Deutsch schön heißt, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
So ist das. Leider, leider. Habe ich so auch noch nie erlebt, ehrlich gesagt.
Null, ne?
In all der Zeit, die ich es mache, habe ich noch nie erlebt, dass das so ein NFC Championship Game oder generell ein Championship Game endet. Das, weil du hast ja normalerweise immer noch zumindest zwei Quarterbacks in so einem Spiel, Ersatz-Quarterbacks, die du reinschmeißen kannst. Aber dadurch, dass es schon der dritte und vierte waren, war das natürlich nicht mehr gegeben. Ich weiß auch nicht, was du da anstelle der 49ers hättest besser machen können.
Ich weiß es auch nicht. Da kann man, glaube ich, nichts besser machen. Ich meine, Kyle Shanahan ist der beste Playcaller der Liga vielleicht. Und wenn er jemand kreative Wege findet, dann noch irgendwie kompetitiv zu sein, ist er es. Aber auch er weiß dann, wenn du diesen Ball nur noch laufen kannst, nur noch mit irgendwelchen Outside-Runs und irgendwelchen Jet-Sweeps den Gegner überraschen könntest, dann ist es eigentlich nicht möglich. Die 49ers, die stehen jetzt echt vor einer echt interessanten Offseason. Ne? Sie müssen jetzt diese Gesamtsituation irgendwo evaluieren. Ne? Wie bewertest du diese 8 Spiele von Purdy? Wie viel Vertrauen hast du zeitgleich noch in Trey Lance, ne? Dass er dann Franchise-Quarterback sein könnte? Wie fit sind beide auch nach ihrer jetzigen Verletzung? Auch Trey Lance muss ja erstmal wieder zurückkommen. Jimmy Garoppolo wird ja als Free Agent wahrscheinlich das Team verlassen. Da gibt es, glaube ich, keine Möglichkeit, dass er noch bleibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und auch da halten sich ja auch mal wieder so Gerüchte. Ne? Holen sie vielleicht doch noch einen Tom Brady, doch noch einen Aaron Rodgers, weil dieses Team ist bereit für den ganz großen Wurf. Das haben wir auch in diesen Playoffs wieder gesehen. Da fehlt nicht viel. Und wenn Shanahan etwas bewiesen hat, dann, dass es ein Game Manager reicht für diese Offense.
Du brauchst eigentlich tatsächlich nur einen guten Quarterback, keinen Elite-Quarterback, um mit denen in den Super Bowl zu kommen. Wenn du mal siehst, ich würde sagen, 3 von den 4 Quarterbacks im Halbfinale waren ja Elite-Quarterbacks. Ich würde jetzt Jalen Hurts auch dazu zählen, weil der wirklich auch gezeigt hat, dass es ohne ihn nicht so läuft. Und wie er das macht, und der ist vielleicht noch nicht in allen Augen da oben, der ist auch nicht vielleicht in den Top 5, aber der ist ein Elite-Quarterback mittlerweile. Ja, was der mit seinen Plays machen kann, du weißt nie genau, was passiert, ob er läuft, der Running Back läuft, aber aus dem Lauf noch einen geilen Pass wirft. Hatten wir 3 Elite-Quarterbacks und einen guten, Brock Purdy, aus dem könnte mal ein Elite-Quarterback werden, weil ein Junge, der mit 22 Jahren da reinspringt und das so unfassbar gut macht, ist schon echt was Besonderes. Da, finde ich, hast du auch wieder an Josh Johnson gesehen, als der reinkam. Auch Brock Purdy hatte ja am Anfang wenig Zeit, mit der ganzen Mannschaft zu trainieren und hat es trotzdem überragend gemacht. Also es ist doch nicht nur die Offense der 49ers, sondern auch ein bisschen der Quarterback. Deswegen, sie brauchen einen guten Quarterback, mehr nicht.
Ja, da bin ich echt gespannt. Das ist mit die spannendste oder interessanteste Franchise für diese Offseason. Da werden wir nochmal genau einen Blick drauf werfen. Und ich denke mal auch, dass wir da nach dem Super Bowl nochmal eine große Folge drüber machen, was jetzt die 49ers da vor allem auf der Quarterback-Position angehen, weil die werden nächstes Jahr definitiv wieder ein Contender sein. Die Eagles sind sie es ja schon, sie stehen im Super Bowl. Aber Stecko, hier vielleicht mal ein bisschen provokant gefragt: Wissen wir eigentlich, wie gut die Eagles wirklich sind?
Nee, das ist halt der Punkt, weil die brauchten ja in dem Spiel gar nichts zu zeigen. Ne? Die brauchten einfach in diesem Spiel nicht zu zeigen, was sie alles drauf haben, weil es nicht nötig war durch die unglücklichen Umstände mit den 49ers. Wir wissen natürlich, wie die vorher gespielt haben und wie sie auch die Giants geschlagen haben. Aber auch die Giants waren nicht der Gradmesser. Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau einschätzen. Sie haben auch wenige überragende Teams in der Saison gespielt. Da waren jetzt nicht die richtig dicken Brocken dabei. Deswegen, also wenn du auch siehst, wie die Cowboys schnell raus waren, das war so eines der wenigen guten Teams, die sie gespielt haben. Aber es ist tatsächlich, kann man die gegen eine richtig gute Defense, und ich glaube schon, dass Chris Jones und Frank Clark da auch für viel Unruhe sorgen werden. Das hast du gesehen gegen die Chiefs. Die O-Line der Eagles schätze ich ein bisschen besser ein als die der Chiefs. Aber die werden auf jeden Fall auch mit ein Wörtchen mitreden im Finale. Bin da sehr gespannt drauf. Also die Eagles, grundsolide, großartiger O-Line, ja. Keine jetzt überragenden Stars da im Receiver-Core eigentlich, aber mit Jalen Hurts ein Quarterback und mit Miles Sanders ein Running Back, die halt eine unheimliche Variation da reinbringen können und halt die zweitbeste Defense der Liga. Auch das muss man einfach sagen. Ja, es ist schon, das ist schon brutal.
Aber keine Stars im Receiver-Core? Oder meinst du in der in der Defense.
Nee, ich meine jetzt, ja, keine Stars. Damit
AJ Brown und Devonta Smith sind schon eins der besten Duos der Liga,
ja,
oder?
Ja, puh, also ich würde die jetzt aber nicht so hoch einschätzen wie zum Beispiel T. Higgins und Ja'Marr Chase. Ja,
ja, okay.
Die finde ich da schon besser.
Ja.
Oder eben Stephon Diggs und Josh Allen, das sind so Kombinationen, die finde ich noch höher anzusetzen. Ja, das meine ich mit Star. Die sind das ein guter Receiver, gar kein Thema. Aber jetzt nicht die, die können auch ein paar geile Catches machen, aber diese Verbindung Quarterback zu Receiver, die jetzt sagen wir mal zum Beispiel Patrick Mahomes mit Travis Kelce hat oder eben Joe Burrow mit Ja'Marr Chase, das ist dann nochmal eine andere Hausnummer, finde ich.
Ja, okay. Apropos geile Catches, dieses Spiel fing ja eigentlich mit einem überragenden Catch von Devonta Smith an.
Das stimmt, der war
One-handed, unglaubliche Koordination, die er da in der Luft hat. Wie er das Ding da erstmal runterpflückt, ist schon grandios. Am Ende war es aber eigentlich kein Catch. Also er war nicht gefangen, der Ball war locker.
Der war clever.
Die machen es halt extrem clever, ne?
Der ist direkt aufgesprungen und hat gesagt, komm, weiterspielen, bevor irgendeiner was gerafft hat, weil er wusste natürlich, dass er nicht gefangen hat und wollte nicht, dass da eine Challenge-Flagge fliegt. Noch.
Das haben müssen da die Niners nicht reagieren, wenn sie merken, oh, der Receiver steht so auf und fordert so schnell hier ein No-Huddle-Offense?
Ja, habe ich mich auch gewundert. Ja, habe ich mich auch sehr gewundert.
Eine Flagge werfen?
Habe ich mich sehr gewundert, dass da nicht direkt die Challenge-Flagge geflogen ist, aber das machen die halt unheimlich ungern, wenn sie nicht eine genaue Zeitlupe haben, die sie nochmal angucken können. Und die erste Zeitlupe, die kam, da sah es immer noch wie ein richtiger Catch aus. Ins Grübeln kamen ja auch unsere Kommentatoren und auch wir, die wir es ja angeschaut haben zusammen, der Coach und ich, haben sofort, als er aufgesprungen ist und gezeigt hat, weiter, haben wir gedacht, oh, vielleicht war das gar kein Catch. Ja, aber das hätte natürlich vielleicht auch dann einer von den 49ers raffen müssen und vielleicht sagen, hey Jungs, pass auf, hier mal Flagge. Weil so eine Challenge-Flagge in der ersten Halbzeit, gut, die kostet dich einen Timeout, wenn es falsch ist, aber schmeißen kannst du die alle mal. Da hat irgendeiner ein bisschen gepennt, glaube ich.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, den Eagles hat ein guter Tag gereicht oder ein normaler Tag, um diese Niners
Den hätte
schlagen,
auch ein schlechter Tag gereicht, ganz ehrlich.
Weil da so viel passiert ist. Die Offense hat es dann okay gemacht. Vor allem über dem Boden hat man halt die Niners auseinandergenommen und richtig Schaden anrichten können. Insgesamt 4 Spieler mit über 20 Yards. Insgesamt haben sie 150 Yards da gesammelt. 4 Rushing-Touchdowns, 2-mal Sanders, 1-mal Hurts selbst, 1-mal Boston Scott. Das heißt, man hat die da auf dem Boden wirklich vernichtet. Jalen Hurts durch die Luft nur mit 15 angebrachten Bällen und 421 Yards. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber er hat ja auch selber noch gesagt, dass er noch nicht bei 100% war nach seiner Schulterverletzung. Also er ist immer noch angeschlagen. Da können wir jetzt echt nur hoffen, dass jetzt die 2 Wochen, die er jetzt noch bekommt, ausreichen werden, dass er wieder bei 100% sein sollte. Aber
ja, wobei das weiß ich, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Also der ist da schon Schulter voraus in die Leute reingegangen beim Laufen. Das machst du nicht, wenn du noch was hast. Also dann machst du die Füße nach vorne und nicht die Schulter nach vorne. Da hat er schon Vollgas gegeben. Ich fand, der sah auf jeden Fall aus wie 100%. Ja, weiß man es natürlich nie. Aber wenn du so spielst, so läufst und dann nicht dich selber aufgibst, indem du da mit den Füßen voranrutscht, sondern tatsächlich auch noch den Tackle nimmst und versuchst dadurch ein paar Yards zu machen, dann glaube ich, das Risiko würdest du nicht eingehen, wenn du dann Gefahr laufen würdest, nur weil du einen Schlag gegen die Schulter kriegst, dass dein Spiel vorbei ist.
Ja. Die Defense, die sieht natürlich auf dem Papier jetzt auch wieder überragend aus, aber auch hier muss man natürlich wieder diesen Kontext sehen und die Umstände betrachten. Man hat eben da gegen eine Offense gespielt, wo alles auseinandergefallen ist. Trotzdem auch überragendes Spiel von Haason Reddick, von Dermot Zu, den ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, der da plötzlich sehr, sehr oft aufgetaucht ist und Druck gemacht hat, einige Pressures hatte. Man hat ja 2 Fumbles forciert, einen eben nach diesem missglückten Snap auch von Johnson, der so ein bisschen Slapstick war. 3 Sacks am Ende, das ist alles okay, aber auch hier darf man, glaube ich, nicht unbedingt jetzt komplett überbewerten, wenn man eben den Kontext sieht, ne?
Nee. Darf man nicht, sollte man auch nicht. Trotzdem werden sie der O-Line der Kansas City Chiefs eine Menge Probleme bereiten. Und da kommt dann wieder der Faktor Patrick Mahomes ins Spiel, weil ich bin schon der Meinung, dass du von Anfang an sehen konntest, dass er nicht auf Highspeed gelaufen ist. Er ist so bei 75% Schnelligkeit gewesen. Und du konntest sehen, auch in den Zeitlupen, dass er sich mit dem rechten Fuß nicht so abgedrückt hat wie mit dem linken. Also das schränkt seine Scrambling-Fähigkeiten ein und ich glaube auch in 2 Wochen, so eine Verletzung dauert ja 4 bis 6 Wochen, bis du die ausgeheilt hast, ist das vielleicht noch ein bisschen besser, aber du hast deutlich, wie du eben auch gesagt hast, in der zweiten Halbzeit gemerkt, dass da die Schmerzen dann kamen und dass er dann nicht mehr so agieren konnten, was ich wirklich bewundert habe, da muss er wohl echt gesagt haben, weißt du was, ich kassiere jetzt alles an Schmerzen, was geht, aber den Lauf mache ich noch, war halt sein letzter Lauf, mit dem er das First Down geholt hat, da hat er nochmal richtig die Zähne zusammengebissen, deswegen bewundere ich ihn dafür auch ohne Ende. Aber Er ist nicht bei den Scrambling-Fähigkeiten, die er eigentlich hat, ob er jetzt bei 80, 90 oder nur bei 75% ist, das ist halt unheimlich schwer zu sagen.
Ja, wir sind jetzt schon beim Chiefs-Spiel gegen die Bengals 23-20. Wir haben schon über Mahomes jetzt ein bisschen gesprochen. Also ich glaube, der war einfach von Beginn an angeschlagen, wie du es sagst. Und das Problem war ja gerade in der zweiten Halbzeit, da lief ja auch offensiv einfach nicht mehr viel. Ne? Die Bengals-Defense hat es echt oft geschafft, diese Offense den Wind aus dem Segel zu nehmen, auch eben, weil Mahomes nur noch als Pocket-Passer gefragt war. Und da ist halt das Problem, wenn dir diese erstmal deine Playmaker-Qualitäten fehlen, dass dir dann auch noch die ganzen Anspielstationen in deiner Offense fehlen. Ne? Da waren ja auch alle irgendwie verletzt und angeschlagen. Tony war irgendwann raus, Juju war angeschlagen, Hartman war sein erstes Spiel wieder nach einer langen Verletzung. Kelsey hätte ja auch beinahe nicht spielen können wegen einer Rückenverletzung. Und hat dann nachher trotzdem die Offense echt getragen mit 7 Catches für 78 Yards, hat noch einen Touchdown gefangen. Aber allen voran sind eben die Männer ja eins vorgetreten, die hatten jetzt ihren Breakout, sind explodiert, von dem man es nicht unbedingt erwartet hätte, nämlich Marquez Valdes-Scantling und Isaiah Pacheco, die echt beide ein Monster-Spiel gemacht haben, oder? Vor allem der Rookie, den muss man hier mal echt mal loben.
Ja, Pacheco, unglaublich, wenn du bedenkst, dass der an Position 251 in der 7. Runde, also nur ein paar Plätze vor Brock Purdy gedraftet wurde, das war ein
unfassbarer. Was war in dieser 7. Runde los? Was war in
keine
dieser
Ahnung. 7. Runde da los? Da waren ja auch ein paar Quarterbacks, die gut gespielt haben, die auch in der 7. Runde gedraftet wurden, ich glaube auf Bengals-Seite, also es ist schon wild, ja, was da in der 7. Runde los war. Manchmal brauchst du halt auch Glück, ja, dann nimmst du dir so einen und denkst, ach komm, den holen wir uns jetzt noch so ein bisschen als Backup, wie jetzt Brock Purdy oder eben auch Pacheco, da sagst du, okay, wir brauchen noch zumindest einen Running Back, na gut, nehmen wir halt dann in der 7. Runde, der hat irgendwie schon ein paar gute Spiele gehabt. Das ist ein Glücksfall, den hast du nur ganz, ganz selten und den kannst du ja als Receiver einsetzen, genauso wie als Running Back. Was ich generell fand in dem Spiel war, apropos Running Back, dass die Running Backs nicht so eingesetzt wurden, wie sie normalerweise eingesetzt werden. Also besonders bei den Bengals hat mich das gewundert nach dem Spiel gegen die Bills, dass sie Joe Mixon da nicht viel, viel öfter eingesetzt haben als Running Back. Da kannst du deinen Quarterback mit entlasten und auch wenn mal der erste Versuch nicht gut wird, dann kannst du trotzdem darauf hoffen, vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass sie in der letzten Woche gegen eine gute Defense, gegen die Bills super gespielt haben im Lauf, den da so außen vor zu lassen, finde ich, ist wieder mal ein Zeichen, das habe ich auch selber beim Kommentieren gesagt, da ist vielleicht wieder mal so ein Offense-Coordinator schlauer als die ganze Welt oder glaubt, der wäre schlauer, da haben wir schon öfter drüber gesprochen im Podcast und muss jetzt, weil die wissen, dass du läufst, weil du eben gut gelaufen bist im Divisional Game, dass du jetzt die alle überraschst und eben nicht läufst. Und das halte ich, habe ich für einen Fehler gehalten. Ja, das ist eins der Dinge, die Bengals, finde ich, nicht richtig gemacht haben.
Ja, und allen voran auch die Offensive Line. Was haben wir sie letzte Woche noch gelobt, nachdem sie da neu zusammengewürfelt wurde, ran musste. 3 Starter haben ja gefehlt. Und nach all dem Lob in der vergangenen Woche konnten die Chiefs die Schwächen echt wieder eiskalt ausnutzen und demaskieren. Die sind brutal gestartet mit 4 Sacks direkt. Die Bengals haben danach erstmal umgestellt und ihre O-Liner so ein bisschen Unterstützung an die Seite gestellt. Hat dann am Ende aber auch wieder, vor allem in den letzten, in diesen wichtigen Momenten, dann doch wieder nicht gereicht. Da war dann Burrow ordentlich unter Druck. Und ja, gerade die rechte Seite der Line, ne? mit Right Tackle Hakeem Adeniji hatte 3 Sacks. White Guard Max Charping 2 Sacks zugelassen, hatte insgesamt 9 Pressures alleine. Der war komplett überfordert, bald zusammen mit 16 Pressures, also gerade die rechte Seite, die war so anfällig, da ging alles durch. Und Burrow stand insgesamt 32 Mal unter Druck. Also was Chris Jones, Frank Clark, Nathan zu da mit dieser Offensive Line gemacht haben, das war echt schon FSK 16.
Das war bitter. Das war wirklich bitter. Vor allen Dingen, die haben da dann auch variiert. Die haben Jones dann mal ganz von außen kommen lassen, obwohl er eigentlich Defense Tackle ist, also Interior innerhalb der Line. Und das hat er, da hat er dann auch wieder Adeniji vernatzt und hat den entscheidenden Sack gemacht bei Joe Burrow zum Schluss. Die haben das schon richtig gut gemacht. Steve Spagnuolo, der Defense Coordinator der Chiefs, hat wirklich ein herausragendes Playcalling gemacht. Und den Rest haben die Jungs halt in Einzelleistungen gebracht. Ja, was Chris Jones und vor allen Dingen Frank Clark, die beiden, da gezaubert haben, war schon. Wenn sie das im Super Bowl auch hinkriegen bei der Offense-Line der Eagles, wäre es großartig. Aber ich bin mir nicht sicher, dass die Eagles die gleichen Probleme haben mit den Jungs, wie sie die Bengals hatten.
Ja, man kommt hier von einer der schlechtesten O-Line der Liga zur besten O-Line der Liga. Ne? Das wird definitiv eine ganz andere Aufgabe sein. Die Defense der Chiefs, die hat überrascht. Ich glaube, die ist echt underrated. Ne? Die ist echt überraschend gut. Auch in der Secondary hatte man jetzt, man hat ja auch echt zwei gute Deceptions gefangen. Auch klare Fehler von Joe Burrow in diesem Moment, der an sich ja echt gut gespielt hat. Der hatte wieder überragendes Ballplacement, gerade bei diesem Touchdown auf Higgins. Das war ja grandios, da kann nur Higgins.
Oder dieser Vierter und Sechs auf Jamar Chase in der Doppeldeckung, hat er den so perfekt geworfen. Jamar Chase hat so perfekt reagiert, ist zurückgekommen zum Ball. Das war schon echt überragend.
Ja, also sämtliche Wiederholungen seiner Deep Balls, egal in welche Richtung, das waren Highlight-Festen. Die waren wirklich immer perfekt geworfen, perfekt platziert. Auch die nicht gefangen wurden, das war nie seine Schuld. Es war immer, du siehst direkt, oh, den hätte er haben müssen. Also Burrow hat schon echt gut gespielt, aber er hatte dann auch so echt Probleme, gerade mit dem Druck. Er hat viele Bälle weggeworfen, das hat er, glaube ich, clever gemacht. Er hat dann echt gesehen, oh, da kommt der Druck, hier kriege ich keinen mehr oder werden eh nicht schnell genug los, bevor ich hier den Tackle abkriege oder den Hit abkriege. Schmeiße ich Dinge lieber auf den Boden.
Ja, aber er hat auch einen großen Fehler gemacht. Ne? Auch wieder in der wichtigen Situation. Das war dieses Intentional Grounding. Ne?
Aber da wollte ich gleich noch zu kommen. War das für dich ein Intentional Grounding? Weil Joe Mixon war in der Nähe.
Das ist Auslegungssache. Ich weiß gar nicht. Das ist einfach Auslegungssache. Er war eigentlich zu weit weg, als dass der Pass klar zu ihm in seine Nähe geworfen wurde. Aber andere Schiedsrichter hätten es trotzdem durchgehen lassen. Das war, ich finde sowieso die Bengals.
Eine ähnliche Szene wurde ein Drive früher, was glaube ich, auch schon weiterspielen lassen, nämlich ein Pass von Mahomes, auch Intentional Grounding. Eigentlich, da war Travis Kelce in der Nähe, der war, glaube ich, aber 5 bis 10 Yards weiter.
Genau, auch da hätte das war man fast die gleiche Situation müssen. Und da haben sie nicht gepfiffen. Ja. Also das war schon, ich fand generell auch, dass die Bengals da schon hart gepfiffen wurden von den Schiedsrichtern.
Ja. Ja. War es für dich, und das habe ich mir hier aufgeschrieben, eins der schlechtesten Schiedsrichterleistungen in einem Championship-Game, weil das war wirklich, ich meine, man kann jetzt immer darüber diskutieren, war es korrekt oder nicht korrekt. In vielen Szenen, wo sich jetzt echt drüber aufgeregt wurde, lagen die Schiedsrichter ja vielleicht richtig, aber sie waren auch diejenigen, die es ein bisschen verursacht haben und eben auch diese Stimmung gegen sich selbst produziert haben, weil es war sehr, sehr, es wirkte sehr einseitig. Ne? Viele kritische Entscheidungen, alle zugunsten der Chiefs. Ich meine, die Szene mit Osai, die hatten wir, das war offensichtlich, das war ein klarer Late-Hit, aber zeitgleich übersehen im D-Refs 2 oder 3 deutliche Holding in der Offensive-Line. Das hätte sich dann ja ausgeglichen und dann wäre es ein klarer Fall für die Bengals gewesen, weil dann wäre einfach das Down wiederholt worden, die Zeit wäre aber weiter runtergegangen und ich glaube nicht, dass die Chiefs es noch irgendwie in Field-Goal-Range geschafft hätten, weil die liefen ja echt gerade sehr, sehr wackelig. Dann hattest du eben dieses Intentional Grounding. Und gegipfelt hat das Ganze ja in dieser eigentlich schon fast absurd verwirrenden Situation im dritten Viertel. Kannst du dich noch erinnern?
3. und 9, ja. 3. und 9, sie machen einen kurzen Pass, haben danach 4. und 5. Patrick Mahomes geht schon vom Feld, die Offense geht vom Feld, Punting Team kommt drauf und dann sagen sie, ach nee, wir haben vergessen, die Play Clock und die Game Clock zurückzusetzen und deswegen müssen wir das jetzt machen. Der Schiedsrichter, der das angezeigt hat, kam von ganz hinten irgendwie angelaufen. Ich weiß nicht, ob er gepfiffen hat oder nicht. Also ich habe keinen Pfiff gehört, aber es war natürlich auch mega laut im Stadion. Das war ganz schlecht. Also das, sowas habe ich noch nie gesehen, dass man einen Spielzug komplett laufen lässt bis zum Ende, dann abpfeift, dann geht das Team vom Feld, die Special Teams kommen drauf und kurz bevor der Punt gemacht wird, sagt dann der Oberschiedsrichter, ach ja, Jungs, übrigens, wir müssen das nochmal neu spielen, weil hier, da war übrigens das und das und das. Also ich weiß nicht, ob es die schlechteste war, aber es war eine extrem schlechte Schiedsrichterleistung. Obwohl sie einen sehr erfahrenen, mit Torbert, einen sehr erfahrenen Whitehead hatten, war es eine wirklich, wirklich schlechte Leistung.
Und weißt du, wer schuld war, dass die Playclock lief? Torbert selbst. Der hat nämlich kurz vorher noch angegeben, dass die Playclock umgestellt werden muss. Auf 10 Sekunden wieder umgestellt werden muss. Und dann lief sie halt. Und dann, wie dieses Play umgesetzt, irgendwo läuft ein Schiedsrichter aufs Feld, man weiß nicht wo genau, keiner kriegt es mit, weder die Spieler noch die Coaches, noch der Whitehead selbst, ne? Das wurde ja dann alles erstmal besprochen auf dem Feld, es ging ja erstmal dann auch in die Werbung rein, nachdem es dann aus der Werbung zurückging, stand dann mal Mahomes wieder auf dem Feld und als wäre das nicht schon verwirrend genug, wird ja Mahomes dann bei dem neuen dritten Versuch gesackt. Und dann fliegt schon wieder eine Flagge auf dem Feld.
Auch das
Holding gegen Eli Apple.
Ja. Das war allerdings tatsächlich ein Holding, muss man einfach sagen.
Ja, aber es war schon sehr kleinlich gepfiffen und hatte es irgendwas mit diesem Sack zu tun oder mit dieser Situation? Also der Druck kam ja direkt durch, weil die Bengals, die waren ja richtig sauer, die waren ja sehr, sehr energisch dann in dieser Situation und direkt on fire und sind da durchgerauscht. Mahomes hat ja gar keine Chance, den Ball irgendwo hinzuwerfen. Und normalerweise...
Ja, aber da muss ich sagen, war mir relativ einig mit dem Coach auch, dass das schon ein Holding war. Weil er hat so an ihm rumgezerrt, der ist nach innen gegangen, hat dann festgehalten, ist mit der Hand dran geblieben die ganze Zeit. Klar kannst du die mal kurz festhalten, das darfst du ja auch innerhalb der ersten paar Yards, aber das war schon sehr intensiv festgehalten. Das darf dir eigentlich nicht passieren. Ja? Da musst du einfach sagen, ich versuche jetzt so dran zu bleiben und selbst wenn der da sich ein paar Meter von mir löst, dann riskiere ich es halt, aber da hat Eli Apple ein bisschen zu viel gemacht. Aber ich fand, davor gab es auch schon die ein oder andere Szene, wo angebliches Holding war oder ein Pass Interference, wo man dann so sagt, echt jetzt? Weil es neigen ja eigentlich, ich glaube, die NFL gibt das auch so ein bisschen vor, die Schiedsrichterteams in den Championship und Games und dem Super Bowl dazu, so ein bisschen mehr laufen zu lassen. Ja, das haben sie auch gemacht, fand ich, aber für meine Begriffe mehr bei den Chiefs als bei den Bengals, auch wenn ich mir jetzt von den Bengals-Fans einen einfange. Insgesamt verstehe ich schon, dass Zach Taylor da am Spielfeldrand komplett ausgerastet ist, weil da gab es ja nun wirklich ein paar Szenen, wo du so gedacht hast, oh ja, boah, das ist jetzt, muss man nicht pfeifen. Kann man pfeifen, muss man aber nicht. Hat man vielleicht vorher auch nicht so gepfiffen. So kam das dann rüber in der Summe. Ja, das ist natürlich auch vom Sofa aus gut zu sagen und leicht zu sagen. Aber am Ende, ja, wenn sie es pfeifen, pfeifen sie es. Ja? Ja. Die Berechtigung, halt, bei den meisten Szenen war es auch so, dass man es schon pfeifen kann. Man muss es nicht pfeifen. Viele hätten es auch nicht gepfiffen, aber die haben es dann auch gepfiffen. Aber auf der gleichen Situation auf der anderen Seite, ab und zu haben sie es dann nicht gepfiffen bei den Chiefs. Das war schon...
Das Gleichgewicht war einfach nicht da und man hat einfach dieses Spiel zu sehr selbst beeinflusst, was man als Schiedsrichter niemals tun sollte. Also es lief sehr, sehr viel gegen die Bengals. Sie haben es aber auch am Ende irgendwo selber verspielt, weil man hatte es trotzdem ja noch bis zum Ende selbst in der Hand, dieses Spiel. Man konnte die Chiefs-Offense auch vom Feld holen. Nach der Halbzeit hatte man selber einen guten Drive, der zum Touchdown und dann zum Ausgleich geführt hat. Und man hatte ja 2 Minuten vor Ende den Ball, klar, tief in der eigenen Hälfte, aber du hattest den Ball, du kannst ja eigentlich alles kontrollieren. Du musst nur irgendwie in Field-Goal-Range kommen und die Zeit runterkriegen, was eine gute Offense eigentlich hinkriegt.
Ja, Burrow hat es ja bewiesen in der ersten Halbzeit, da hat er den gleichen Drive gehabt, auch irgendwie 95 Yards oder 96 Yards von hinten gestartet und hat noch einen Field Goal gemacht und sie mussten ja nur einen Field Goal machen. Ja? Ja. Das war im Prinzip bei der ersten Halbzeit gezeigt, wie es geht und in der zweiten haben sie es leider nicht auf die Reihe gekriegt.
Und da hatte er ja auch noch einen langen Third Down auf Chase, ne? Was war das, 16 Yards?
Dritter und 16, ich glaube auf Hayden Hurst war das. Hast du, ja, oder meinst du jetzt in der ersten Halbzeit?
Nee, in der zweiten.
In der zweiten Halbzeit hatten sie dritten und 16 auf Hayden Hurst, wo er dann First Down gemacht hat. Das war alles super. Bis zu dem Zeitpunkt hat jeder gedacht, oh, das wird böse für die Chiefs. Und dann kommt dieser eine dritte Versuch, wo er dann gesackt wird. Und das war es dann halt. Und dann haben sie den Ball rübergepantet und dann gab es diesen Mörder-Return von Sky Moore von den Chiefs, wo sie dann wirklich nur noch 2 First Downs brauchten, halt, um das Field Goal zu kicken. Und dann kam der arme Osai, Joseph Osai, der mir so leid getan hat danach.
Und was hat er
wirklich
ein gutes Spiel
dummer
gemacht,
Fehler war von ihm. Ja. Es war wirklich dumm. Aber das tat mir so leid. Der hat vorher so geil gespielt. Der ist ja als Backup draufgekommen, hat da richtig aufgeräumt, hat ein tolles Spiel gemacht. Und der hat ja so geweint danach. Ja? Der hat ja eine halbe Stunde noch geweint. Da kamen ja die Spieler reinweise und haben ihn getröstet. Also, aber trotzdem darf es dir nicht passieren. Mahomes war locker 2 Meter out of bounds. Ja? 1,5 bis 2 Meter. Da darfst du einfach nicht mehr reingehen. Darfst du nicht. Egal wie viel Schwung du hast, egal was ist, da musst du dich austrudeln lassen und sagen, das Ding war's. Und das ist, ich weiß nicht, warum der da dem noch einen Schubs gegeben hat. Das ist mir ein absolutes Rätsel.
Ich glaube, das kann er sich selbst auch nicht erklären. Ja. Der saß ja selber dann auf der Bank und hat sich den Helm wieder aufgezogen. Man hat trotzdem gesehen, dass er darunter bitter geweint hat. Das hat einen schon so ein bisschen das Herz gebrochen, weil ich glaube, der ist echt ein feiner Kerl und wenn du dann so verantwortlich dafür bist, dass dieses Team dann nachher eben dieses Field-Goal schießen kann, ist das schon sehr, 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 sehr bitter.
Absolut.
Und das hat dann eben gereicht. Das Field-Goal für Butker war dann, glaube ich, gar kein Problem mehr aus der Entfernung. Was war es mit 40 Yards?
Ja, 45 Yards immerhin. Also. Ja.
Aber es ist für Butker ja Alltag, das macht er locker weg. Der ist ja einer der Top-Kicker in der Liga.
Ja, er hat in der Saison 18 von 24 nur angebracht. Von daher, also das, da habe ich vorher nochmal extra recherchiert und hat auch einen extra Punkt verschossen, wenn ich mich recht erinnere.
Okay, ich hatte ihn immer mal so als souveränen Kicker abgespeichert.
Ist er auch eigentlich, aber wie gesagt, 18 von 24, aber was er hatte war, 50 plus hat er 5 von 5 verwandelt. Also bei den nächsten hat er keine Fehler gezeigt. Deswegen war ich mir auch relativ sicher, dass er das Ding macht.
Ja. So, Super Bowl, Stecko. Chiefs gegen Eagles. Freust du dich drauf?
Ich freue mich sehr drauf, weil es ist tatsächlich, die beiden Nummer 1 Seeds treten gegeneinander an, über die gesamte Saison gesehen. Für mich auch tatsächlich kann man sagen, dass die beiden die besten Teams sind. Mit Patrick Mahomes am Ende, der leicht verletzt ist, kann man sehr gespannt sein. Er wird sich natürlich die 2 Wochen nehmen. Die Ärzte werden wie die Hölle arbeiten. Er wird mit Sicherheit auch einiges an Schmerzmitteln kriegen, bevor er dann ins Spiel geht. Da wird vielleicht auch eine Halbzeit nochmal nachgelegt. Auf jeden Fall wird er, das ist ja das, was ich eben gesagt habe, du weißt nie, wo er wirklich ist, was seine Beweglichkeit angeht. Bei vielleicht, wenn er jetzt 75% hatte, dann werden es dann 80, 85 sein, vielleicht auch 90%. Also fast genauso gut, wie er mit im Vollbesitz seiner Kräfte und ohne Verletzung ist. Da werden halt zwei der besten Teams oder die beiden besten Teams der regulären Saison treffen aufeinander. Und was Schöneres kann man sich ja gar nicht wünschen. Dann noch in Arizona, da haben wir schon mal einen Super Bowl übertragen. Es ist unfassbar schön da. Das Stadion ist geil, die Stimmung wird riesig sein. Und das wird also ein würdiger, sehr, sehr würdiger Abschluss der Run-NFL-Zeit sein. Da bin ich mir ganz sicher.
Es wird ja tatsächlich mein allererster Super Bowl, wo ich auch selbst bin beruflich. Ich freue mich schon wie so ein kleines Kind. Ich bin richtig aufgeregt. Ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, jetzt Chiefs im Super Bowl. Ist natürlich nicht so mein absoluter Favorit. Aber trotzdem, das ist eine unglaubliche Offense. Und Patrick Mahomes eben live auch sehen zu können, ist, glaube ich, schon echt ein Erlebnis für sich und echt ein Privileg. Und ich habe dieses Jahr Tom Brady, ich habe Aaron Rodgers in London gesehen. Und jetzt noch Patrick Mahomes. Das wird schon, glaube ich, ganz, ganz geil. Mein Wunschtipp war ein anderes Spiel, aber trotzdem werden wir hier einfach eine geile Partie sehen mit vielen geilen Storylines. Klar, wir haben diese Purdy-Storyline, dieses Cinderella-Märchen so ein bisschen erhofft, aber auch hier, ne? Wir haben den Kelce Bowl, ne? Travis gegen Jason Kelce stehen sich gegenüber. Nicht direkt, weil beide in der Offensive sind, aber sie sind beide dabei. Beide Stars in ihrem Team. Die Mutter, Donna, wird wahrscheinlich wieder so ein Trikot mit beiden Seiten unterschiedlich haben.
Ich habe gerade, hier steht gerade, mein Akkustand ist niedrig. Ich muss mal gucken, ob ich den Stecker nicht richtig reingesteckt habe, okay?
Natürlich nicht.
Ja, mega clever, wenn du dir extra einen Verlängerungsstecker da hinlegst, aber den nicht reinsteckst.
Ah je,
Stecker. Und das der Stecker.
Und deine Stecker. Und
das vom Stecker, verstehst du? Da spekuliere ich doch ein bisschen rum jetzt. Wir haben einen neuen Spruch kreiert in der Sendung am Sonntag. Spekulieren. Wenn der Stecker spekuliert, ist das Spekulieren.
Ah, ich dachte, wenn du Mist laberst. Dann könnten wir den Podcast so nennen.
Ja.
Wir spekulieren. Oder zumindest eine Folge.
Jetzt spekulieren wir mal ein bisschen.
Ja. Ja, wir haben den Kelce Bowl, wir haben aber zeitgleich auch den Andy Reid Bowl, ne? Andy Reid gegen sein altes Team, wo er jahrelang auch sehr erfolgreich gecoacht hat. Nur mit den
Chiefs.
Nicht
so erfolgreich.
Nicht so erfolgreich, das stimmt. Den Super Bowl hat er dort nicht gewonnen.
Nee.
Und hatte ja auch in den Playoffs vor allem immer eine miese Quote. Die hat er ja erst in Kansas City dann ein wenig korrigieren können.
Ja. Ja.
Wir haben 2 tolle Quarterbacks, die echt zu alles in der Lage sind, sowohl auf dem Boden als auch durch die Luft, wenn sie im Fit sind. Das können wir nur hoffen, dass sie in 2 Wochen im Fit sind und bei 100% sein können. Weil dann sehen wir echt ein spektakuläres Spiel, was für mich vollkommen offen ist. Also man kann es hier echt gar nicht bemessen, welches Team besser ist. Ich glaube, die Eagles sind kompletter insgesamt. Sie haben weniger Schwächen als die Chiefs. Aber die Chiefs haben einfach Patrick Mahomes, den ultimativen Cheatcode in diesem Game.
Also der Einzige, der diesen Spruch Offense wins games, Defense wins championships brechen kann, finde ich, von den Quarterbacks, die da in den Playoffs waren, ist tatsächlich Patrick Mahomes. Der kann der X-Faktor sein. Ja, wenn der ein geiles Spiel macht, dann knackt er auch die zweitbeste Defense der Liga. Normalerweise würde ich bei jedem anderen Team sagen, das ist eigentlich, könnte eine klare Sache werden, aber da ist eben die Brillanz von Mahomes der X-Faktor.
Ja, Aber wir müssen eben wirklich schauen, wie fit sind alle, nicht nur er, sondern natürlich auch seine ganzen Playmaker in der Offensive. Das, die waren arg gebeutelt gegen die Bengals, das hat man dann auch gerade in der zweiten Halbzeit eben gemerkt. Und gegen die Eagles, man hat jetzt gesehen, die Niners waren gebeutelt, die Giants davor waren nicht auf Augenhöhe. Die nehmen dich dann auch komplett auseinander. Die haben da gar kein Problem mit, durchgehen auf Gaspedal, die zerstören dich dann wirklich und dann wird es ein Shootout. Kann ich mir bei den Chiefs nicht vorstellen, dafür ist Andy Reid als Coach zu gut, dafür ist der Floor mit Mahomes, mit Kelsey, mit Andy Reid eben auch zu gut.
Kyle Shanahan war als Coach auch, man sagt, er ist das Mastermind oder eines der besten Masterminds der Liga.
Ja gut, aber wenn du keinen Quarterback mehr hast, dann geht's ja, auch für Andy Reid. Stimmt,
da gebe ich dir.
Wenn Mahomes ausfällt, klar. Wenn du
keinen werfen kann, also dann kannst du noch so gut sein als Coach. Ja. Du kannst halt ein Spiel mit Running, nur mit Läufen kannst du nicht gewinnen, das stimmt.
Ich meine, die Chiefs haben immerhin noch Chad Henne, ne? Der hat ja gegen die Jaguars einen furiosen Drive hingelegt für 98 Yards.
Also ich würde mal so sagen, wenn ich mich entscheiden dürfte zwischen Gardner Minshew als Backup und Chad Henne, nehme ich Chad Henne.
Oh, echt?
Ja, okay. Weil er schon mehrfach bewiesen hat, dass er es kann und Gardner Minshew in der Zeit, als er Jalen Hurts ersetzt hat, alles andere als gut gespielt hat. Alles andere.
Ich mag Minshew natürlich sehr.
Das hat nichts damit zu tun. Ich finde Minshew auch geil, ich finde den Typ geil, ich finde die Story von ihm geil, ich finde, er hat es toll gemacht, da er zum ersten Mal berühmt wurde. Aber was er diese Saison gezeigt hat, war, als jeder gesagt hat, na, Jalen Hurts hier, steckt dir Jalen Hurts irgendwo hin, verstehst du? Das kann doch jeder mit der Offense. Nein. Ne? Du hast gemerkt, was für ein Faktor Jalen Hurts ist, im Gegensatz zu Gardner Minshew. Ja? Weil der Junge hat mal gar nichts gerissen. Deswegen, wenn die beiden reinkämen, weil sich die Starting Quarterbacks verletzten und wir haben ein Spiel Gardner Minshew gegen Chad Henne, gewinnen die Chiefs.
Safe. Ich bin gespannt. Wir werden nächste Woche noch intensiv über dieses Spiel sprechen. Stecko, wir beide sind dann in Phoenix. Wir sind dann vor Ort. Wir können dann schon mal ein paar Eindrücke geben. Wir haben vielleicht auch dann schon mit den ein oder anderen Spieler auch sprechen können. Wer weiß, was da alles möglich ist. Dienstag sind zumindest, oder Montag sind die Teams ja schon da. Ich reise montags an, du fährst auch montags von LA, von Vegas rüber, ne?
Genau, wir fahren vom Pro Bowl dann am Montag rüber mit dem Auto oder mit so einem kleinen Bus. Ich weiß noch nicht, vielleicht nehme ich mir auch selbst ein Auto, weil ich würde gerne mal so einen Abstecher in den Grand Canyon machen. Da gibt es halt diese super durchsichtige Plattform da, wo du runtergucken kannst.
Du auch so einen alten Cadillac, oder?
Eigentlich musst du dann stilvoll anreisen, das stimmt. Also entweder Mustang Cabrio oder Cadillac, wobei ich eher zum Mustang Cabrio tendiere, das aber in der Wüste noch geschlossen bleiben wird. Ja. Das habe ich schon mal probiert. Besser. Du kannst in der Wüste nicht mit offen. Also ich bin mit dem Motorrad da mal durch von Las Vegas aus durch Nevada ein bisschen gefahren. Das ist so, als wenn dir einer mit einem heißen Föhn die ganze Zeit ins Gesicht bläst. Das ist nicht wirklich schön. Ja.
Also, und schön mit Sand noch dabei.
Ja, genau. Also von daher, ja, dann kommen wir halt montags, nachmittags kommen wir dann in Phoenix beziehungsweise Glendale an.
Ja, wir müssen nochmal genau planen, wann wir uns dann treffen. Am Dienstag am besten natürlich, dass wir rechtzeitig am Mittwoch aufnehmen.
Also wir haben auf jeden Fall auch ein Abendmeeting, wir zwei. Und das ist in einer der geilsten Bars, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Damals beim Super Bowl in Arizona. Blöderweise weiß ich nicht mehr, wie die heißt. Aber
du findest sie noch.
Wir finden die wieder. Und das ist so mega mit Live-Musik und allem, was dazu gehört.
Oh, sehr geil.
Geiles Ding. Da werden wir auf jeden Fall
noch mehr als auf die
Aufnahme. Paar Tage vorm Super Bowl werden wir da bei einen Abend verbringen.
Finde ich gut, finde ich sehr gut. Und dann zum Super Bowl an einem Wochenende mal schauen, ob wir da noch irgendwas hinkriegen. Ich weiß halt selber noch gar nicht, was da so alles abgeht und möglich ist und welche Events da alle sind. Wie gesagt, das ist mein erster Super Bowl. Ich werde wahrscheinlich unter einer kompletten Reizüberflutung
leiden. Oh, das wirst du, glaubst mir.
Ja.
Das Ding ist halt, du wirst auch jeden Tag, den du da bist, du solltest schon am Anfang der Woche deine Restaurantplätze mieten, weil da kommen jeden Tag mehr Leute. Ja, und irgendwann kriegst du abends, selbst in einem Laden, wo vorher kein Schwein war, kriegst du keinen Platz mehr, weil einfach die Stadt komplett voll ist. Ja, das ist so ähnlich wie in München, beim Münchenspiel gewesen. Mhm. Da kann ich dir nur raten, guck, such dir ein paar Restaurants aus und buch da lieber am Montag schon für Freitag, weil
gut zu wissen.
Könnte am Donnerstag zu spät sein.
Ja. Okay. Ich bin mal gespannt, das wird echt wild. Und ihr solltet uns auf jeden Fall auf Instagram folgen, quarterbacksneak.podcast, weil da werden wir einiges posten. Wir werden natürlich ein paar Bilder reinpacken in die Story, Videos reinpacken. Wir werden schauen, wenn wir da mit Spielern sprechen können, wenn wir da irgendwas machen können, werdet ihr natürlich davon erfahren. Ich bin für Focus Online da, das heißt, schaut auch mal da in der App rein oder auf der Seite. Da werdet ihr dann die Texte zu finden und Videos, die ich dann da machen werde, werdet ihr zu finden. Ich habe übrigens auch gerade noch direkt vor der Aufnahme druckfrisch das Touchdown 24 Magazin aus dem Briefkasten gezogen. Und Stecko, wer hätte es ahnen können? Es ist natürlich ein Super Bowl-Team auf dem Cover. Die Philadelphia Eagles, also die große Prophezeiung, ging auf mit Jalen Hurts auf der Seite. Stecko, du natürlich ganz im Stile von Quarterback Sneak hast dein Quarterback-Ranking hier mal reingepackt. Finde ich natürlich sehr gut. Große Werbung für unseren Podcast.
Ja, war ein schönes Interview.
Und ich stecke ja auch irgendwo in den Seiten drin. Ich habe nämlich über den Quarterback-Markt gesprochen. Also auch hier ein passendes Thema zu unserem Podcast. Der Quarterback-Markt im der kommenden Offseason in der Free Agency. Welche Quarterbacks werden frei? Welche sind vielleicht via Trade zu haben? Da könnt ihr dann alle mal reinlesen. Also rennt hier zum
das
Kiosk
so,
oder zum
Ich finde das Markt. So interessant. Das wird so heiß, diese Offseason. Ja. Ja. Wer da alles noch im Topf ist, ja, die dann Derek Carr von den Raiders weg, wo geht der hin? Jimmy Garoppolo, wo geht der hin? Tom Brady, spielt er weiter oder nicht? Wenn ja, wo geht der hin? Aaron Rodgers, bleibt er bei den Packers, geht er weg? Glaube ich ja, dass er weggeht. Wo geht der hin? Das ist schon...
Ich freue mich schon mega auf...
Halleluja, sag ich.
Ich freue mich mega auf diese Free Agency und auf den Draft und was da alles kommt, auch mit den Folgen, die wir da machen werden, weil das sind irgendwie immer coole Folgen. Man hat in Ruhe Zeit, sich darauf vorzubereiten. Man hat so gewisse Themenschwerpunkte, die man sich selber setzen kann. Das wird cool.
Ja. Geile Offseason.
Also, wir machen auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, folgt uns auf Instagram, da verpasst ihr gar nichts.
Wir können ja auch so, wir nehmen uns auch wahrscheinlich die Zeit und machen ein, zwei Folgen da in Super Bowl.
Definitiv. Super Bowl. Das sollten
wir
machen.
Weil Themen gibt es da genug.
Ja. Ja. So man muss ja nicht nur über die Quarterback sprechen, sondern.
Yep, da reden wir jetzt das ganze Team.
Vielleicht erzählen wir einfach vor unserem Barabend.
Genau, oder so. Das allein reicht dann schon für eine Folge.
Schön nächsten Morgen verkatert.
Ja, dann machen wir aber dann mit Fotos.
Oh, weiß ich nicht.
Doch. Ich werde ja fit sein, aber dich werde ich vernichten an diesem Abend.
Ah, ich habe selten Kater tatsächlich. Ich kann das ziemlich gut. Ich komme aus dem Münsterland, natürlich.
Verstehe.
Wenn ich eins kann, dann am Glas.
Das werden wir ja sehen.
Oh ja. So, Stecko, es hat Spaß gemacht. Wir haben Domi kein einziges Mal mehr gedisst. Das finde ich echt vorbildlich von uns. Hast du noch einen
Spruch? Ich finde es schade, aber...
Hast du noch einen Spruch?
Nee.
Jetzt hast du die Chance.
Wenn ich jetzt irgendwas sage, der ist sowieso schon so unfassbar traurig und stinkig, dass wir beide beim Super Bowl sind und er nicht. Also so gemein kann ich gar nicht sein, dass ich dem noch einen reinwürge. Ja. Der hält dir schön in Deutschland
die Stellung. Der Fakt, dass wir dort sind, ist gemein genug.
Ja, Augen auf bei der Jobsuche, sage ich mal.
So ist es. So, Stecko, wir hören uns.
Yes.
Mach's gut.
Danke dir. Bis dann.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Quarterback Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominics.